Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Hallo und herzlich willkommen. Wir reden heute über die Situation im Nahen Osten anlässlich des 7. Oktober. Vor einem Jahr genau ist Israel von Hamas überfallen worden und über 1000 Menschen getötet. Frauen wurden vergewaltigt und mehr als 240 Menschen als Geiseln verschleppt. Die israelische Armee ist seitdem in Gaza aktiv und Schätzungen zufolge sind über 40.000 Menschen getötet worden, fast 2 Millionen Menschen innerhalb von Gaza auf der Flucht. Wenige, man spricht von 100.000 Menschen, haben es nach Ägypten in Sicherheit geschafft. Auch 300 Humanitärhelfende wurden getötet. Angriffe gab es auf Geflüchtetenlager und Schutzzonen. Nothilfe in Gaza selbst ist äußerst gefährlich und Wir packen's an hat sich daher entschieden, Menschen zu unterstützen, die es nach Ägypten geschafft haben und für Nothilfe zu sorgen. Und ich begrüße jetzt in Kairo Lisa und Mimi und ich möchte euch fragen, wie geht's euch? Lisa, vielleicht fängst du mal an.
Ja, also die Sache ist, obwohl der Grund, warum wir hier sind, eigentlich sehr ernst ist, kann ich für mich sprechen, aber ich glaube auch für Mimi geht es uns gut, weil wir das Gefühl haben, wir können irgendwie was bewirken und es macht irgendwie Sinn, dass wir da sind. Und immer, wenn man aus so einem Ohnmachtsgefühl rauskommt und einfach was tut und wenn es nur was Kleines ist, dann geht es einem irgendwie direkt besser. Deshalb eigentlich, mir geht es sehr gut. Ich habe das Gefühl, es ist gut, dass wir da sind. Wir haben bis jetzt sehr viele, sehr nette, herzliche Menschen kennengelernt. Und die haben uns natürlich auch sehr traurige Geschichten erzählt. Und es gibt immer wieder diesen Moment, in dem es irgendwie sehr traurig und ergreifend ist. Und dann schafft man es trotzdem immer wieder zu lachen und immer wieder die Situation irgendwie ins Positive zu lenken. So war zumindest so meine Erfahrung der letzten 3 Tage. Und das ist irgendwie total schön und empowernd, hier zu sein.
Ihr hattet also schon Gelegenheit, aktiv zu werden. Und Mimi, vielleicht möchtest du mal auch sagen, wie es dir so allgemein geht und was ihr da jetzt schon machen konntet.
Ja, ich kann mich dem anschließen, was Lisa gesagt hat. Ich bin ja das 2. Mal da. Es ist auf jeden Fall gut, hier zu sein. Es fängt schon dabei an, dass es gut ist, dass man den Kontakt hält. Und wenn man dann weiß, okay, man lässt die Leute nicht irgendwie im Stich und geht zurück nach Hause, sondern man kommt halt wieder. Also das ist schon auch irgendwie, was mir gut tut. Und aus dieser Ohnmacht und aus diesem, ich sitze zu Hause und sehe furchtbare Bilder und Nachrichten und kann überhaupt nichts dagegen tun, eben dann aktiv zu werden, das ist sehr hilfreich. Und was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir uns eben mit unserer Partnerorganisation hier schon sehr viel ausgetauscht haben, ganz viel besprochen haben, deren Arbeit uns angeguckt haben und wir gehen heute Bedarfe einkaufen. Genau. Und packen heute auch noch. Es gibt eine große Packaktion gerade von Hygieneartikeln. Da werden wir auch dabei sein. Und so sind eigentlich die nächsten Tage auch gefüllt. Also Bedarfe einkaufen, packen, verteilen, Familien besuchen, also Betroffene besuchen und ja, in den Kontakt mit den Menschen gehen.
Ja, Betroffene besuchen, sagst du, das ist natürlich sehr wichtig und ich freue mich, dass ihr da sozusagen Gelegenheit habt zu helfen, weil man hört natürlich von hier immer diese Geschichten und auch die Zahlen, die ich am Anfang vorgelesen habe, die ja immer nur ein Teil dessen sind, was wirklich vor Ort passiert. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr dort seid. Welche Leute habt ihr denn bisher getroffen oder werdet ihr treffen und was erzählen die Leute euch? Lisa, vielleicht möchtest du mal antworten als erstes.
Ja, also die Menschen, die wir bisher getroffen haben, kommen alle aus Gaza. Alle sind entweder vor kurzem geflohen oder schon vor längerer Zeit geflohen und alle haben Familienmitglieder in Gaza. Das heißt, alle hören jeden Tag die Geschichten von ihrer Familie, von ihren Freundinnen, von zu Hause. Und ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie uns erzählt wird, wie die Lage da ist. Also fast alle leben in Zelten oder in so selbstgebauten Behausungen. Und auch selbst wenn das Haus nicht komplett zerstört ist, sondern nur ein bisschen zerstört ist, bleibt man trotzdem nicht im Haus, weil Einsturzgefahr besteht. Die Leute, die aus Rafah geflohen sind, die leben so in der Nähe der Küste, wo jetzt super starke Winde sind. Es regnet tatsächlich richtig viel zu dieser Jahreszeit in Gaza. Und die müssen sich eigentlich irgendwie vor Wind und Wetter schützen, was natürlich in Zelten sehr schwierig ist. Und da ist natürlich so einfach viel die Sorge um die Leute, die man zurückgelassen hat. Ne? Also trotzdem besteht so jeden Tag eigentlich alles, was man tut, aus dem Warten, ob die Grenze öffnet. Also sowohl die Leute, die hier sind, als auch die, die an der Grenze in Gaza warten, fiebern darauf hin, dass sie raus können und in Sicherheit können. Also wir haben mit einer Person gesprochen, der ruft seine Familie jeden Tag an und fragt, wie sieht's aus, ist die Grenze offen? Die Grenze ist nicht offen, okay, hoffentlich morgen. Also ich glaube, die größte Belastung ist natürlich, was die Menschen erlebt haben, bevor sie geflohen sind, aber auch, was sie sozusagen jetzt noch mitbekommen von ihren Familienmitgliedern und Freundinnen, die noch in Gaza sind und ja, dort einfach schreckliche Sachen erleben müssen.
Ja, Rafah ist ja eine Stadt, die an der Grenze zu Ägypten liegt, und dieser Grenzübergang ist ja seit Monaten dicht. Und wie schaffen es Leute dann trotzdem, nach Ägypten zu kommen?
Die schaffen das gar nicht. Die Grenze ist zu und die ist seit Monaten zu, seitdem eben Rafah eingenommen wurde. Und es war am Anfang ja eine Schutzzone und da gab es auch noch eben die Möglichkeit, also viele Hilfsgüter sind auch von ägyptischer Seite rein und man konnte eben, die Menschen konnten sich evakuieren. Das war aber auch ein schwieriger Prozess, also die konnten jetzt nicht einfach über die Grenze, sondern mussten da auch warten, Erlaubnisse haben. Und seitdem aber die israelische Armee eben Rafah komplett eingenommen hat und den Grenzübergang komplett geschlossen hat, geht da gar nichts mehr. Und deswegen ist dieses Ausharren und dieses Warten und dieses tägliche Hoffen, dass es wieder möglich ist. Denn dort ist erstmal diese Bodenoffensive, glaube ich, beendet. Also alle Menschen aus Rafah mussten sich evakuieren, sind eben jetzt ganz viele, was Lisa gerade erzählt hat, in anderen Gebieten, ganz viele eben am Strand. Und uns wurde gesagt, da ist eigentlich keiner. Da wohnt keiner mehr, da ist nichts mehr. Liegt auch daran, dass die meisten Häuser eigentlich zerstört sind. Aber daher auch dieses Bang, kann nicht endlich wieder die Grenze geöffnet werden? Können wir nicht unsere Liebsten da rausholen? Und das ist einfach schrecklich.
Ja, und das beschäftigt wahrscheinlich die Menschen, die ihr jetzt getroffen habt in Kairo, sehr. Wie halten die denn Kontakt zu ihren Angehörigen?
Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo man in Gaza aktuell ist, weil die Internetverbindungen und die Handyempfänge sind unterschiedlich. Und dann kommt es auch darauf an, ob man überhaupt noch ein funktionierendes Smartphone hat. Ne? Es gibt diese eSIMs zum Beispiel, habe ich auch schon Freunden geholfen innerhalb Gazas, dass man eben besseren Kontakt halten kann. Aber manchmal ist dann das Internet sehr schlecht. Ich habe hier in Ägypten aber auch schon Leute getroffen, die mir erzählt haben, ihre Familien haben halt einfach alles verloren und die müssen dann erstmal irgendwo hin oder irgendwo hinlaufen und auch Geld bezahlen, damit sie überhaupt mal ein Lebenszeichen rausschicken können. Und das heißt, es gibt viele, viele Menschen, die dann zwar hier sind und erstmal nicht mehr irgendwie dem Bombardierung ausgesetzt sind, aber dann natürlich 24/7 an ihre Familien denken, an die Zurückgelassenen denken und die eben nicht mal erreichen können. Und das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie das ist, wenn man auf ein Lebenszeichen wartet. Und das kann manchmal Wochen sein. Ich habe auch schon von einer Freundin die Geschichte gehört, die hat über Monate nichts von ihrer besten Freundin gehört. Also das gibt's alle verschiedenen Szenarien. Und wenn es den Menschen ein bisschen besser geht, dann haben sie eben den Empfang. Und was wir gerade erzählt hatten, der eine, der uns das gesagt hat, der steht halt jeden Morgen auf und als erstes ruft er eben seine Eltern an und hat aber immer die Angst, dass er die eines Tages nicht mehr erreichen kann. Und er meinte, ich weiß nicht, wie ich das dann aushalten soll. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten kann.
Ja, er sagt halt einfach, seine größte Angst ist, dass er irgendwann den Fernseher anmacht und er sieht, dass eins seiner Familienmitglieder oder mehrere seiner Familienmitglieder gestorben sind. Und ich finde allein die Tatsache, dass man Angst davor hat, das im Fernsehen zu sehen, schon so schlimm. Und was ich auch richtig interessant finde, vielleicht passt es auch ein bisschen dazu, was wir auch gestern erfahren haben, nämlich die Frage, wie erfährt man eigentlich, ob sein Haus, also wenn man geflohen ist, ob sein eigenes Haus noch steht oder nicht? Weil das habe ich mich tatsächlich auch immer gefragt. Und tatsächlich gibt es einfach von der NASA Bilder, die quasi genau dieses Gebiet zeigen, und dann checken die einfach über diese NASA-Fotos, ob eigentlich ihre Häuser noch stehen. Und wir haben da gestern eine ganze Weile einfach die Bilder angeguckt von den Städten, aus denen die Leute kommen. Und die haben uns gezeigt, wo deren Haus stand. Und da ist einfach nichts mehr. Also da ist auch teilweise ganze Straßenreihen, ist da einfach nichts mehr. Und ja, so finden die Menschen quasi raus, ob ihre Häuser noch da sind.
Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass dieser Mensch, von dem ihr gerade berichtet habt, ja jetzt viele Gedanken sozusagen an den Ort hat, von wo er geflohen ist. Aber gleichzeitig muss er sich ja auch um sein eigenes Überleben in Anführungsstrichen kümmern. Also wie geht es ihm selber und welche Kapazitäten hat er, sich sozusagen auch um sich selbst zu sorgen? Oder ist er alleine oder hat er noch Familie oder wie ist das da?
Also er konnte sich, seine Frau und seine 4 Kinder evakuieren. Und er ist ein ganz aktives Mitglied von der Partnerorganisation von uns und arbeitet eigentlich den ganzen Tag, ja, macht er diese Freiwilligenarbeit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Antrieb, ist nicht nur zu sehen, okay, ich helfe jetzt in meiner Community mit, sondern auch sich abzulenken. Das ist, glaube ich, muss man auch sagen. Und er hat halt, hat gesagt, er hat noch gewisses Ersparnisse, von denen kann er leben, aber natürlich muss er an die Zukunft denken. Man muss sagen, die Leute, die aus Gaza nach Ägypten kommen, haben ja ein Touristenvisum. Das heißt, selbst wenn sie, also sie können auch nach Arbeitsstellen gucken, aber das ist einfach auch hier in Ägypten eine schwierige Lage. Also auch für Ägypter ist es schwer, eine gut bezahlte Arbeit zu finden. Und für alle dann, die nicht Ägypter sind, ist es halt oft dann nochmal schwieriger. Und er war eigentlich Lehrer in Gaza und er meinte, von dem Gehalt, was er hier vielleicht kriegen würde, das funktioniert gar nicht. Das heißt, er versucht jetzt irgendwie, sich sein Leben hier ein bisschen aufzubauen, erstmal mit dem Ersparten zu leben und dann zu schauen, okay, was passiert irgendwie in der nächsten Zeit. Aber die Menschen schwanken permanent zwischen diesem Traumata, was denen alles passiert ist, was nebenbei passiert, wie sie irgendwie ihre Familien vor Ort unterstützen, weil das macht er natürlich auch, also weil den Leuten dort geht es ja noch mal schlechter. Gleichzeitig irgendwie hier klarzukommen, also das sind so viele verschiedene Level, und dass man da nicht komplett den Verstand verliert, das ist so beeindruckend. Und umso wichtiger aber ist, glaube ich, auch dieses Gefühl, okay, ich mache was, ich bewirke was, ich sehe, dass wir wenigstens hier den Leuten helfen können, wenigstens hier was aufbauen können. Ich glaube, das gibt dann auch wiederum sehr viel Energie, um irgendwie weiterzumachen. Und er sagt so schön, ich liebe, liebe, liebe einfach das Leben und ich will mir diese Freude auch nicht nehmen lassen. Aber man merkt, dass er lächelt und darunter fühlt man eigentlich, dass da auch ganz, ganz viel Trauer natürlich mitschwingt. Das ist wahnsinnig berührend einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass euch das nahe geht. Und vielleicht erzählt ihr auch mal, wisst ihr etwas über die Familie? Wie geht es den Kindern? Was haben die für Perspektiven? Was ist mit der Frau? Lisa, weißt du da was?
Ja, also den Kindern geht es hier eigentlich ganz gut. Also was wir bisher jetzt auch viel gehört haben, ist eben, die mögen es eigentlich in Ägypten. Also Ägypten ist ihrer eigenen Kultur relativ nahe. Die sprechen die können hier die Sprache sprechen, die sie sprechen. Das heißt, viele Sachen sind hier tatsächlich relativ einfach. Jetzt zum Beispiel die Person, über die wir jetzt die ganze Zeit reden, der große Sohn, hat in Gaza Karate gemacht und geht jetzt hier wieder zum Karate-Training und hat jetzt den schwarzen Gürtel gemacht. Also einerseits kann man ein einigermaßen normales Leben führen, andererseits dürfen die Kinder nicht zur Schule gehen. Also es gibt keine Bildung für die Kinder. Es gibt Online-Schule von Gaza aus, die dann von hier machen können. Dafür brauchen sie aber halt gute elektronische Geräte, ne? Tablets, gute Handys, einen guten Laptop. Damit können sie sozusagen online Schule machen, ist aber dann natürlich trotzdem sehr isoliert von anderen Kindern sozusagen. Aber trotzdem ja, hat man das Gefühl, eigentlich kann das funktionieren. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, den Mimi gerade beschrieben hat und das erzählen viele Leute. Also die Menschen kommen aus Gaza hierhin und haben vielleicht Ersparnisse dabei. Die finden auch tatsächlich erstmal eine Wohnung, weil die Community ganz gut organisiert ist. Es läuft dann über Facebook-Gruppen, über WhatsApp-Gruppen und man schafft es, eine Wohnung zu finden. Aber die Wohnungen sind halt total teuer, weil Makler das einfach auch ausnutzen und horrende Mieten verlangen. Und dann irgendwann sind die Ersparnisse halt einfach aufgebraucht. Und in Ägypten Arbeit zu finden, Mimi hat es ja gerade schon gesagt, haben wir jetzt einfach viel gehört, dass es sehr schwierig ist oder eigentlich gar nicht geht. Ich meine, Ägypten ist in einer ökonomisch total schlechten Situation. Hier gibt es wirklich viele arme Menschen. Wir sehen viele Kinder auf der Straße, die betteln. Also es gibt einfach keine Arbeit. Das heißt, an irgendeinem Punkt sind die Ersparnisse halt einfach aufgebraucht. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Dann ist man abhängig von Hilfe von außen. Deshalb auch ein ganz wichtiger Punkt. Niemand kann sich hier langfristig selbst versorgen. Also deshalb sind wir da und deshalb gibt es die Hilfsorganisation, weil irgendwann die Ersparnisse der Menschen aufgebraucht sind. Aber jetzt, wenn wir noch mal über die konkrete Geschichte reden, über die wir gerade geredet haben. Er hat seinen Kindern und seiner Frau gesagt, ich werde irgendwann gehen müssen und woanders arbeiten müssen. Also irgendwann müssen wir uns trennen. Ich will, dass ihr hier bleibt, dass ihr hier ein gutes Leben habt. Aber wenn wir das weitermachen wollen, dann muss ich weggehen und woanders, vielleicht in Europa oder in einem anderen Land, Geld verdienen, um euch weiter zu unterstützen. Und das ist natürlich auch irgendwie, also man hat es schon geschafft, gemeinsam zu fliehen und dann die Aussicht zu haben, dass man sich wieder trennen muss, ist halt auch richtig schrecklich.
Ich muss einmal noch ganz kurz korrigieren, die Schulen, die sind nicht in Gaza. Es gibt keine Schule in Gaza. Das kommt aus Ramallah, also aus der Westbank. Die Westbank, die haben ein Schulprogramm, die haben ein Schulprogramm aufgesetzt, dass die Kinder, die jetzt ein Jahr lang keinerlei Schule mehr hatten, dass die wenigstens online, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, dann teilnehmen können. Das trifft aber natürlich sehr wenig Kinder, weil das kann man sich auch vorstellen, du brauchst eben die Geräte, du brauchst den Zugang. Und was ich schon gesagt habe, im Gazastreifen ist es sehr schwer mit dem Internet. Dann muss man da wirklich einfach den ganzen Tag ums normale Basic Überleben arbeiten. Also das dauert Stunden, um Wasser zu holen, was zu essen zu besorgen. Da ist einfach die Zeit nicht oder weniger eben, dass die Kinder dann noch Schule machen können, was natürlich aber super wichtig ist und auch digital, das kennen wir noch aus der Corona-Zeit, das ist natürlich nur ein Aspekt und gerade für kleinere Kinder ist ja auch das so wichtig, das Miteinander und die Kinder sind auch so traumatisiert. Deswegen ist auch hier die Hoffnung, dass jetzt demnächst hoffentlich, aber es steht irgendwie, man hört immer so ein bisschen Rumor, also man hört manchmal so Gerüchte, dass Schulen hier geöffnet werden sollen, Klassen für Kinder aus Gaza, aber wann das passiert, ist nicht so klar, ob das passiert, ist nicht so klar. Und die Organisation arbeitet auch an einem Schulprojekt, dass die wenigstens nachmittags, wenn sozusagen der normale Schulalltag durch ist, dass dann die Kinder von Gaza wenigstens ein paar Stunden in die Schule können. Aber das ist alles noch nicht spruchreif.
Ja, man hört an euren Beschreibungen schon, dass da noch viel im Argen liegt, dass es irgendwo auch hoffnungslos ist, dass das Perspektive sehr schlecht ist. Und wir sprechen ja auch jetzt aktuell in Anführungsstrichen nur von diesen Leuten, die es nach Ägypten geschafft haben. Also da warten sozusagen noch sehr viele Aufgaben für uns und auch für andere Helfende und überhaupt für die Welt, sich um diese Menschen zu kümmern. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und sprechen dann nochmal darüber, was Wir packen es an jetzt vor Ort tut und wie man vielleicht auch unterstützen kann.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Hallo, zurück. Wir haben bisher zum größten Teil über die Lage in Ägypten und die etwa 100.000 Menschen, die es aus Gaza geschafft haben, dort gesprochen. Und es ist aber trotzdem so, dass 2 Millionen Menschen, ich habe es ganz am Anfang gesagt, innerhalb von Gaza vertrieben wurden. Also wir sprechen von einer ganzen Riesenanzahl von Menschen, die in Not sind, die Nothilfe brauchen. Und ich möchte fragen, Mimi, was sind jetzt die ersten Schritte oder die ersten Dinge, die wir als Verein dort helfen konnten in Ägypten, und geht es darüber noch etwas hinaus?
Ja, also wir sind, wie gesagt, in Ägypten vor Ort und wir können erstmal nur hier helfen aktuell, weil wir hier Bedarfe einkaufen. Dadurch, dass die Grenze nach Gaza ja zu ist, können wir da gar nichts rüberschicken. Und wir als Verein haben natürlich auch schon die letzten Monate uns damit beschäftigt, aber die Situation innerhalb Gazas ist auch einfach viel zu gefährlich. Und wir packen es an, ist ja ein Verein, der eigentlich immer dahin geht, wo Menschen sind, die geflohen sind. Wir sind nicht in Krisen- und Kriegsgebieten, sondern wir sind normalerweise da, wo die Menschen sich hinretten. Und das ist ein Punkt schon mal, warum wir jetzt auch hier in Ägypten vor Ort sind, eben da, wo Leute sich hinretten konnten. Und es ist der einzige Ort aktuell, wo Menschen aus Gaza sind. Und gleichzeitig ist es natürlich, sind hier an die 100.000, 120.000, das ist eine riesige Anzahl und die Menschen sind ja auch in Not. Das heißt, wir fokussieren uns gerade darauf, was können wir hier machen, wie können wir hier mit den Mitteln, die wir haben, wenigstens ein bisschen helfen. Und die Partnerorganisation ist ja ursprünglich aus Gaza und die haben auch 2 Standbeine. Die haben eigentlich ihre Hilfe in Gaza und haben dann auch gemerkt, okay, es sind so viele Menschen hier, wir müssen auch in Ägypten aktiv werden. Und wir unterstützen sie jetzt hier eben erstmal in Ägypten für die Menschen, die geflohen sind. So.
Und kann ich kurz was ergänzen, was ich richtig interessant fand, was uns gestern gesagt wurde, als die Organisation angefangen hat, in Ägypten tätig zu werden, dann haben sie gedacht, das wird so 2 Monate vielleicht dauern, dann ist Waffenstillstand und dann können alle zurück. Und jetzt nach einem Jahr sagen sie halt, ja, es wird mindestens 5 Jahre dauern. Also bis Menschen zurück können, bis Gaza wieder aufgebaut ist, bis hier Leute keine Unterstützung mehr brauchen. Wir rechnen damit, dass wir 5 Jahre noch in Ägypten tätig sein werden. Und ich denke, auch wir müssen uns eben darüber Gedanken machen, dass wenn wir hier gut und effektiv helfen wollen, dass es nicht reicht, wenn wir jetzt einmal sozusagen Decken kaufen, weil es kalt wird, sondern dass Menschen, die aus Gaza geflohen sind, hier in Ägypten langfristig Unterstützung brauchen, auch aus den Gründen, die wir ja schon dargestellt haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen unser Ziel, dass wir überlegen, wie können wir hier als wir packen es an langfristig die Menschen unterstützen, die wirklich dringend Hilfe brauchen.
Ja. Und jetzt erzählt mal kurz, welche Dinge habt ihr schon besorgt, gekauft oder mitgebracht und welche sind so in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht auch Monaten geplant, Mimi?
Also ich war ja schon mal vor ein paar Wochen hier. Da haben wir, als wir packen es an, ganz viele Ventilatoren gekauft, was total wichtig ist, weil die Leute, wenn sie dann eine Wohnung haben, sind die trotzdem komplett leer. Ne? Also die schlafen tatsächlich auf dem nackten Boden. Und hier in Ägypten ist es immer noch warm, jetzt wird es aber kühler. Und das heißt, was braucht man? Man braucht Matratzen, man braucht Decken. Das heißt, vorher war der Fokus eher erstmal eben die Ventilatoren, damit man das hier aushält. Viele Menschen sind ja auch krank oder kleine Kinder dabei, ne? Und bei 38 Grad, da schwitzt du ganz schön doll. Und jetzt bereiten wir uns auf die kommenden Monate vor, im Winter. Das heißt, wir kaufen jetzt heute ganz viele Matratzen und Decken ein. Und das wird uns die nächsten Tage noch beschäftigen. Dann habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, Hygienepakete werden wir mitverteilen. Und das sind gerade so die aktuellsten Bedarfe. Man muss dazu sagen, die Lifeblood Foundation, unsere Partnerorganisation, die haben ein extrem gutes System und kalkulieren immer und wissen, okay, wenn wir jetzt den und den Betrag haben, was können wir damit jetzt am effektivsten gerade machen, welchen Bedarf können wir damit jetzt gerade klären. Und deswegen kaufen wir gar nicht so unterschiedliche Sachen ein, sondern wir fokussieren uns jetzt auf einen großen Batzen und alles andere kommt dann erstmal danach, ja.
Ja, und wo du das so erzählst, fällt mir auf, was das für grundlegende Bedürfnisse sind, die die Menschen dort haben. Also kein Bett, also nichts in der Wohnung, das ist einfach unvorstellbar und dann auch irgendwie unvorstellbar, dass ein kleiner Verein aus Brandenburg sich bemühen muss, dort mit Hilfe von vielen Spendenden zu helfen und die Welt da einfach zuschaut und nicht mit anpackt und reagiert.
Ja, auf jeden Fall. Zu Ägypten muss man sagen, dass es hier viele Geflüchtete gibt und dadurch natürlich auch viel zu tun ist. Also gestern haben wir mit einer Person von Save the Children geredet und sie sagt, in Ägypten kamen dieses Jahr zwei Wellen von Geflüchteten an. Zuerst Menschen aus dem Sudan und dann Menschen aus Gaza. Und natürlich ist da irgendwie viel zu tun und dadurch ist es allein problematisch, diese Hilfe, die benötigt wird, alles zu stemmen. Und tatsächlich können wir hier ja irgendwie was bewirken. Und wir fühlen auch jetzt durch diesen Kontakt mit der Partnerorganisation, dass die so dankbar sind, dass wir überhaupt diesem Thema irgendwie so Beachtung geben. Und natürlich fragen die uns so, warum helft ihr uns eigentlich? Und wir sagen halt, ja, es liegt doch auf der Hand. So, wir helfen Menschen, die auf der Flucht sind und wir machen Nothilfe für Geflüchtete und die sind halt auch hier. Aber ja, trotzdem wird es sehr wertgeschätzt, dass wir da sind, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, was wir vorhin schon gesagt haben, also die Menschen sind tatsächlich abhängig von Hilfe von außen, weil sie sich selber nicht unterstützen können. Die Community funktioniert aber sehr gut. Also die Community unter den Menschen, die aus Gaza hierher gekommen sind, ist super strukturiert und kann sich selber wirklich sehr gut versorgen. Es fehlen aber halt finanzielle Mittel dafür. Und hier können wir halt auf jeden Fall sehr gut aushelfen.
Ja, und Sie, liebe Zuhörenden, oder ihr, liebe Zuhörende, könnt auch mithelfen. Also ihr hört ja, was da an der Tagesordnung ist, wie die Notlage ist. Und da freuen wir uns wirklich über jede Spende. Mimi, du wolltest was sagen?
Ja, also erstmal, ich schließe da kurz an. Ja, danke. Ohne Spendengelder könnten wir hier gar nichts machen, außer zugucken und vielleicht selber ein bisschen packen. Aber dafür fliegt man natürlich auch nicht nach Ägypten. Also vielen, vielen Dank an jede Spende. Und es ist immer so, man sagt es immer wieder, aber es ist halt einfach so, aktuell Geldspenden sind gerade das Wichtigste, dass man hier die Bedarfe klären kann. Und noch ein Beispiel, wie die Community zusammenhält. Wir haben natürlich auch gefragt, gibt es denn Menschen, die hier obdachlos sind? Gibt es Geflüchtete aus Gaza, die auf der Straße leben, weil sie keine Bleibe haben? Und dann wurde sofort immer, und das haben wir von vielen, also auch Ägyptern, aber auch eben selber Betroffene, haben immer sofort gesagt, nein, das gibt es nicht. Und dann haben wir gefragt, okay, aber was würde denn passieren? Und dann haben sie uns auch gesagt, das würde die Community gar nicht zulassen. Dann würde man irgendwie versuchen und dann würde man sich gegenseitig halt aufnehmen und unterstützen. Man muss sagen, Menschen aus Gaza sind sehr viel Leid gewohnt. Die sind alle haben schon mehrere Kriege, mehrere Bombardierungen in ihrem Leben erlebt. Das aktuell ist einfach nur die schlimmste und die längste Zeit. Ich glaube, die haben einfach eine wahnsinnige Resilienz, aber trotzdem muss man natürlich sagen, man kann ja auch nicht sich gegenseitig über diesen langen Zeitraum unterstützen, wenn dann nicht auch von außen was passiert. Also genau was wir schon erwähnt haben, man hat Ersparnisse, aber die sind irgendwann alle. Und spätestens dann würde natürlich auch viele Konflikte entstehen, weil was wenn du jetzt noch andere Leute aufnimmst und du kannst aber nicht mehr für deine Familie sorgen, dann kannst du natürlich erst recht auch nicht für andere sorgen. Also das sind so die Probleme und deswegen ist es halt enorm wichtig, dass von außen immer die Unterstützung kommt, damit wir einfach hier mittragen können. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass die Organisation ja auch noch parallel in Gaza Leute unterstützt. Die haben eine Großküche, die haben Wasserprojekte und Zeltprojekte. Also die arbeiten wirklich rund um die Uhr und versuchen sowohl hier in Ägypten als auch in Gaza das, was sie aufbringen können, als Unterstützung und als Hilfe zu leisten. Und das ist wirklich enorm. Und das ist auch eine kleine Organisation, die 100% auf Volontär, also auf Ehrenamt basiert. Keiner von denen verdient irgendwas. Die geben alles da rein. Und das ist tief beeindruckend. Und ich finde, das Mindeste, was wir dann auch irgendwie machen können, ist, diese Arbeit mit zu unterstützen und auch eine moralische Unterstützung zu sein und zu sagen, hey, das ist Wahnsinn, was ihr macht. Und wir sind tief beeindruckt und wir versuchen, euch einfach auch nicht hängen zu lassen. Und das ist denen wiederum auch sehr wichtig.
Ja, ich glaube, wir sind wirklich so beeindruckt, einerseits von dieser Resilienz und andererseits von diesem Zusammenhalt. Und das ist natürlich für uns auch ein bisschen was Neues, ne? In den Gebieten, wo wir sonst tätig sind, da gibt es meistens Geflüchtetenlager. Also da sind Menschen in Lager untergebracht und werden ja auch tatsächlich daran gehindert, sich selber so zu unterstützen, sondern sind total abhängig von der Hilfe von außen. Und jetzt kommen wir in so eine Community, die sich wirklich selber tragen will, das aber aus finanziellen Mitteln nicht kann. Aber das ist für unsere Arbeit einfach nochmal ganz neu, weil es besteht Leid und Not, aber die ist nicht so klar sichtbar, wie wenn man in Geflüchtetenlager geht sozusagen. Und das ist, glaube ich, für uns auch total spannend und nochmal irgendwie nochmal eine neue Art von Arbeit auch.
Weil die Leute sozusagen untereinander solidarisch sind.
Ja, total. Also ich will nicht sagen, dass andere Geflüchtete nicht untereinander solidarisch sind, aber tatsächlich so, wie wir Nothilfe in Europa machen, hindern wir sie daran, sich gegenseitig zu unterstützen oder überhaupt sich zu empowern und sich selber zu unterstützen, weil wir sie halt in geflüchteten Lagern abstellen, in denen sie halt wirklich keine Möglichkeiten haben, sich selber ihr eigenes Leben zu führen, sondern da komplett von Hilfsorganisationen versorgt werden. Und das hier spielt dieses menschenwürdige Leben eine ganz große Rolle, also auch menschenwürdige Hilfe eine ganz große Rolle. Darüber haben wir jetzt viele Unterhaltungen geführt und die Organisation nimmt jedes Mal, wenn sie Verteilungen machen, dann kommt danach Feedback und dann sagen die, uns hat der aktuelle Reis nicht geschmeckt, wir wollen das nächste Mal Basmati-Reis. Und die sagen, natürlich kaufen wir Basmati-Reis, weil wir wollen würdig helfen und wir wollen, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen und was sie brauchen. Und das ist eine Art von Hilfe, die wir aus Europa zum Beispiel nicht so richtig kennen.
Ja, interessant. Und diese Verteilung, die gab es jetzt schon in dieser Woche oder habt ihr die noch vor, Mimi?
Also es gibt hier regelmäßig Verteilungen, aber wir sind jetzt bei der nächsten erst wieder dabei. Aber die hatten jetzt kürzlich, also zum Monatsanfang, große Verteilung, glaube ich, von Lebensmittelpaketen. Die werden dann so für einen Monat quasi, also das sind Lebensmittel, die etwa einen Monat halten, also Trockenlebensmittel, ne, eben Reis, Linsen, Öl, so die Geschichten. Und das haben die zum Ende letzten Monats gemacht, dann für jetzt Oktober. Und Hygiene gab es ja schon einen Teil der Verteilung und ich glaube, wir sind jetzt bei dem nächsten dabei, weil das sind natürlich, wenn hier 1.000, 2.000 Familien registriert sind, das dauert natürlich. Ne? Man kann die nicht alle an einem Tag bedienen und das alles abarbeiten. Deswegen ist das so in Etappen quasi untergebrochen und dann arbeiten die da auch sehr organisiert, oft zum Beispiel in den verschiedenen Stadtteilen oder haben eben ein System, dass die Leute dann kommen und sich zum Beispiel die Verteilung abholen. Aber das wird natürlich auch alles läuft total kontrolliert ab, läuft total, also wirklich tipptopp organisiert. Ich habe selten so was gut Strukturiertes und Organisiertes gesehen. Und auch immer, die haben immer eine, nicht nur diese Feedback-Schleifen mit dabei, sondern haben auch immer sozusagen so ein Controlling, kann man richtig sagen, ne? Dass man guckt, okay, sind die Familien nur einmal registriert und versucht dann nicht jemand, sich vielleicht auch nochmal doch über ein Kind zu registrieren, aus der Not heraus und so, sondern da schauen die ganz genau drauf, dass jeder eben das Gleiche bekommt, dass es hochwertig ist, aber auch nicht irgendjemand mehr als der andere bekommt. Die sind enorm fair. Das ist auch total, ja, total toll zu sehen. Also einfach wirklich beeindruckend.
Ja, und auch voll in unserem Sinne, glaube ich, weil wir darauf auch ja irgendwo Wert legen, ne? Dass die Hilfe ankommt, dass es auf Augenhöhe ist, dass wir von Menschen zu Menschen miteinander agieren. Lisa, weißt du denn schon, wie die Verteilung der Sachen stattfinden wird, die Wir packen es an jetzt liefert?
Also so wie ich es verstanden habe, werden die Familien oder die Wohngemeinschaften, an die wir verteilen, angerufen und dann gibt es einen Verteilungspunkt und die kommen dorthin und holen da die Sachen ab. Dann gibt es aber Familien, für die es nicht möglich ist, dorthin zu kommen, weil die krank oder verletzt sind oder zu alt oder Kinder und die werden wir tatsächlich besuchen. Also wir machen einen Tag die große Verteilung, zu der die Leute kommen und sich die Sachen abholen. Und am nächsten Tag fahren wir zu den Familien, die es nicht abholen können und bringen denen Sachen vorbei.
Okay. Ja, ich würde sagen, vielen Dank euch erstmal und möchte nochmal ausdrücklich aufrufen für alle, die die Möglichkeit haben zu spenden. Und wahrscheinlich werdet ihr auch von diesen weiteren Aktionen, die ihr jetzt in den Tagen, die ihr noch da seid, berichten, oder Mimi?
Ja, auf jeden Fall. Also wir nehmen euch so gut wie es geht mit. Schaut euch gerne unseren Instagram-Account an, folgt uns auf diversen Plattformen und wir werden natürlich da jetzt zeitnah darüber berichten, aber auch in Zukunft natürlich immer wieder auch über alles, was wir hier langfristiger mit unterstützen und aufbauen. Da haben wir ja auch noch verschiedene Ideen und hoffen, dass wir da einfach auch eine längere Unterstützung machen können. Das ist uns aus WPA-Sicht natürlich auch immer total wichtig, dass wir langfristig unterstützen, dass wir möglichst sinnvoll, es klingt komisch, weil natürlich ist jede Hilfe sinnvoll, aber da gibt es auch Abstufungen und wir nennen es oft das Gießkannenprinzip. Wir wollen nicht hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, sondern wir wollen, dass möglichst viele Menschen eben erstmal die Nothilfe bekommen und ja versorgt sind. Und ich würde auch gerne noch ganz kurz darauf eingehen. Wir haben natürlich bei WPA auch einen Katalog an Prinzipien, die uns super wichtig sind und die wir natürlich auch immer in den Partnerorganisationen anschauen und danach auch zusammenarbeiten. Also wir würden nicht mit politischen Gruppen, mit religiösen Gruppen, mit Gruppen, wo wir das Gefühl haben, irgendwie hier steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern da geht es irgendwie um eine Selbstdarstellung oder sowas, ne? Das gucken wir uns auch alles an und deswegen ist es eben auch gar nicht so leicht, Partnerorganisationen zu finden, die nicht nur von den Bedarfen und von der Hilfe, also die Nothilfe machen, so was wir ja auch tun, sondern eben auch nochmal von der ethischen und moralischen Komponente übereinstimmt, so nenne ich das jetzt mal.
Ja, und das ist ja dann auch gerade der Grund, warum es so wichtig ist, dass ihr jetzt da vor Ort seid, dass wir eben nicht, wie du sagst, eine Gießkanne auskippen, sondern genau hinschauen und wirklich solidarisch helfen können. Du hast jetzt mehrmals WPA gesagt. Ich sage es mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen. Wir nennen uns, wir packen es an und sprechen dann untereinander manchmal von WPA, um ein bisschen abzukürzen.
Ja, das tut mir leid. Das stimmt. Das ist natürlich, wir packen es an, der Verein aus Berlin-Brandenburg. Da bin ich manchmal ein bisschen zu sehr drinne und kürze es dann im Kopf ab. Tut mir leid.
Ja, alles gut. Ist ja auch irgendwie selbstverständlich. Zumal ihr ja jetzt wahrscheinlich auch wirklich viele Sachen im Kopf habt, Ideen habt und viel an Informationen aufnehmt. Ja, da sind wir euch, bin ich euch sehr dankbar, dass ihr das diese Reise aufgenommen habt und ja, versucht habt, ein Stück weiter Licht ins Dunkel zu bringen, ins angebliche Dunkel. Wenn man möchte, kann man ja viele Sachen wissen. Also wie es den Menschen dort geht und was dort los ist. Und ja, da bin ich euch auf jeden Fall und wir euch sehr dankbar vom Verein.
Ja, ich bin super dankbar, dass ich hier sein kann, dass ich was tun kann und dass wir eben zusammen im wahrsten Sinne des Wortes hier mit anpacken können. Und mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir immer bei den Menschen bleiben und dass wir uns auch in den kompliziertesten und größten politischen Diskussionen und Komplexitäten und Konflikten, dass wir immer wieder dahin gucken, was eigentlich zählt. Und das sind Menschen und Menschenleben und einander zu unterstützen und solidarisch miteinander zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns dabei unterstützen und die eben auch diese Solidarität zeigen und aktiv etwas tun, damit wir ein bisschen besser diese Situation irgendwie ja, in eine andere Richtung gehen können.
Ja, oder einfach mitgestalten und nichts tun.
Ja.
Ne?
Ja, das ist immer eine schlechte Sache, nichts zu tun.
Ja, trotzdem muss man, also ich will jetzt nicht den hier zum Schluss nochmal die ganz negativen Sachen sagen eigentlich, aber trotzdem, Mimi ist ja der positive Part und ich bin manchmal der bisschen negativere Part. Aber also mir ist es schon wichtig, auch nochmal zu sagen, dass wir wirklich nur Nothilfe leisten können und dass es trotzdem dieses Leid der Menschen irgendwie auch nur partiell irgendwie verbessern kann. Ne? Weil was die Menschen, die wir jetzt versorgen, erlebt haben, ist wirklich, also Horror, wenn wir die Geschichten anhören, dann ja, haben wir natürlich Tränen in den Augen und natürlich müssen wir irgendwie schlucken und dann macht irgendjemand einen Witz, damit man irgendwie wieder lacht. Aber wir können wirklich ganz wenig von dem auffangen, was hier an Leid existiert. Und ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil ich das heute unbedingt noch erzählen wollte, weil das mich gestern, da ist mir wirklich komplett eiskalt den Rücken runtergelaufen, als uns erzählt wurde, dass es bei Save the Children jetzt eine neue Kategorie gibt für Kinder, die die einzigen Überlebenden ihrer Familie sind. Die sind die einzigen Überlebenden ihrer ganzen Familie und sind hier und werden jetzt versorgt, während einfach alle anderen gestorben sind. Und bisher gab es diese Kategorie nicht, weil das nicht so oft passiert ist. Aber jetzt gibt es so viele Fälle, dass man dafür eine Kategorie gemacht hat. Und also ich glaube, das ist, was man irgendwie auch ein bisschen realisieren muss, dass es wirklich, es geht nicht nur darum, dass hier Menschen sind, die versorgt werden müssen mit Lebensmitteln, sondern also hier sind Menschen, die wirklich das Allerschlimmste erlebt haben, was man sich vorstellen kann. Und wir versuchen deshalb echt nur das Kleinste aufzufangen, was wir überhaupt tun können.
Ja, also ich wollte noch mal kurz ergänzen, diese Kategorie, die ist hier übernommen worden von Save the Children und die kommt aber von eben NGOs aus Gaza, weil dort natürlich ganz, ganz viele Kinder eben davon betroffen sind. Und das ist so furchtbar und man natürlich denken muss, wie kann man denn diesen Kindern eigentlich helfen und wie können die auch evakuiert werden, wenn die einzigen Überlebenden aus der ganzen Familie sind und wo ist deren Schutz? Und das sind hierzulande natürlich weniger, weil wir ja, um nach Ägypten zu kommen, muss man ja eben erstmal evakuiert werden. Und das können natürlich Kinder nicht alleine machen. Das heißt, medizinische Evakuierungen gab es ja hier auch. Und da gibt es dann sicherlich auch Fälle, wo eben nur noch das Kind das einzige Überlebende ist. Aber die große Anzahl dieser Kinder befindet sich nach wie vor in Gaza.
Ja, unvorstellbar. Und so eine Kategorie ist ja auch irgendwie was Anonymisierendes und so fasst Menschen zusammen. Und trotzdem ist ja jedes Einzelne ein Schicksal, ein Leben, was irgendwie gelebt werden will und muss.
Und soll.
Ja, danke. Und Ja, das macht einen dann schon sprachlos. Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle langsam Schluss. Bedanken uns bei allen, die zugehört haben und hoffen auf mehr Unterstützung. Ich hoffe, es ist klar, was nötig ist und auch klar, was für uns als Brandenburgerinnen und Brandenburger möglich ist. Und auch die von überall kommen, können uns gerne unterstützen und wir werden versuchen, sozusagen das Beste aus dieser Situation zu machen. Und ich danke euch beiden.
Ja, vielen Dank.
Danke dir, Fabian.
Dann Spenden nicht vergessen, anpacken und bis bald. Tschüss.
Wir melden uns weiter aus Ägypten. Tschüss.
Danke euch.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.